Ja, in dem Spiel Deutschland gegen Kroatien steht es immer noch 0-0, habe ich gerade gesehen. Türkei meine ich natürlich, gegen Kroatien. Oder wie heißen diese beiden Länder? Mist, die haben es extra auswendig gelernt, gerade die ganze Zeit dahergegangen, es ist Türkei gegen Kroatien, Türkei gegen... Und dann kommt schon wieder dieses Deutschland raus. Ja, Daniel, kriegen wir Zwischenstände? Oh je, okay. Ja, ich habe mir auch gerade sagen lassen, dass es auf jeden Fall irgendeinen Gewinner geben muss heute, dass es kein Unentschieden geben kann. Also wird garantiert irgendwann hier ein Zwischenstand kommen. Also ihr seht, ich bin echt super fit im Fußball, das war immer schon so. Und gerade jetzt so diese großen Sachen verfolge ich auch überhaupt nicht. Weil ich mich auch einfach frage, was ist spannender an einem EM-Spiel als an einem normalen Bundesligaspiel? Eben, gar nichts, genau. Kann ich dir gerne erklären. Nein, das habe ich anders gelesen. Ich hab gelesen, dass Podolski gesagt hat, Fußball ohne Tore ist wie Schach ohne Würfel. Ja, ich muss ja auch sagen, so dass das Einzige, was ich an WM und EM richtig gut finde, ist auf 1 Live, das Tagebuch des Lukas Podolski. Hört ihr das auch immer? Ja, auf jeden Fall, also zur WM war es auf jeden Fall besser, aber trotzdem, Alex und ich sitzen manchmal immer noch vorm Computer und lachen Tränen darüber. Lieber Tagesbuch. Und Donko, der schnelle Vollidiot. Okay, passenderweise habe ich auch einen Text aus Lukas. Lukas. Also, ich finde ja auch immer noch, es gibt ja so diese ganzen Bibelübersetzungen in Bayerisch und in, keine Ahnung, diese ganzen anderen Sprachen da. Und da könnte man eigentlich auch mal so eine Hörbibel machen nach Lukas Podolski. Also ich kann das leider nicht sprechen, aber ich finde das total geil. Also das wäre echt gut. Ich würde es mir anhören. Also 10 Vers 38 bis 42 ist ein Text, über den ich im Schnitt alle 2,5 bis 3 Jahre einmal predige, habe ich festgestellt heute. Genau, es ist die Weihnachtsgeschichte. Und da Weihnachten ja eigentlich nur in Schaltjahren stattfindet, erklärt sich das so. Nein, ist es gar nicht, aber nächstes Jahr sind Alex und ich 10 Jahre hier und ich glaube, ich habe 3 oder 4 Mal irgendwie darüber gepredigt. Und mittlerweile kann ich mir sogar die Namen merken. Sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ist einer meiner Lieblingstexte, muss ich echt sagen. So alle paar Jahre irgendwie kommt das wieder und dann bin ich auch immer ganz gerührt davon. Also ich mag das total gerne. Wir haben ja einen totalen Vorteil gegenüber den Leuten vor 2000 Jahren. Ich verstehe mal nicht, warum Christen sagen, ich wäre gerne irgendwie damals dabei gewesen, so als Jesus noch leibhaftig da war und genau wie Jeru ja auch manchmal irgendwie ein paar Tage in der Wüste war, ohne Wasser. Und das wäre total super, irgendwie das so mitgekriegt zu haben. Ich glaube, dass es uns viel besser geht, weil wir haben einen Heiligen Geist. Gott ist immer bei uns. Jesus ist immer bei uns, immer in uns drin. Wir können jederzeit mit ihm reden. Wir können jederzeit etwas mit ihm erleben und er ist tatsächlich immer bei uns. Das war damals nicht so. Damals waren ein paar Leute mit Jesus unterwegs und selbst die konnten nicht nonstop mit ihm kommunizieren. Manchmal musste er ja auch schlafen oder mit jemand anderem reden. Und die allermeisten Leute haben überhaupt keinen Kontakt zu Jesus gehabt. Die haben immer bloß was von ihm gehört, dass es irgendwo so einen Wunderonkel gibt, der gute Predigten hält und wo Massenveranstaltungen passieren. Aber die haben kaum jemals die Möglichkeit gehabt, mal eine ruhige Minute mit Jesus alleine zu verbringen. Und wenn dann doch, dann war das eine absolute Ausnahme. Irgendwas, was man seinen Enkelkindern noch erzählt hat. Ich habe damals vor 52 Jahren 5 Minuten mit Jesus alleine verbracht. Und das war so überwältigend, dass mir noch nicht mal meine Fragen eingefallen sind. Und so müsst ihr euch das vorstellen, dass eigentlich jedes Mal, wenn Jesus irgendwo hingekommen ist, dann war das der Hammer. Das war ein absolutes Volkfest. Jeder wollte kommen, jeder wollte sehen, wie was Jesus macht. Und so kommt jetzt Jesus in das Haus von Maria und Martha. Scheinbar gehört das Haus Martha und Maria hat da nur gewohnt. Es gab auch noch einen Bruder, der hieß Lazarus, der taucht im Johannesevangelium auf. Und mindestens die drei haben also in diesem Haus gewohnt und haben Jesus jetzt willkommen geheißen. Und ich stelle mir ja immer gerne vor, irgendwie, was ich in so einer Situation machen würde. Und finde, das macht das Bibellesen wesentlich spannender und interessanter, wenn man sich einfach mal reinversetzt, wie wäre das, wenn Jesus zu mir kommen würde? Oder wie wäre das, wenn irgendjemand anders, so eine totale, große, berühmte Persönlichkeit jetzt bei mir vorbeikommen würde? Und stell dir das einfach mal vor, irgendwie du kriegst Besuch und wer ist berühmt? Wen würdest du gerne mal zu Besuch haben bei dir? Okay, die Angie. Angela Merkel kommt zu Thomas Heidkreis. Zu Besuch. In einem Holland-Trikot. Beide in einem Holland-Trikot. Und die Nachricht spricht sich rum irgendwie. Es geht in ganz Remscheid rum, also Angela Merkel kommt zu Thomas Heidkreis. Jeder, der immer schon mal eine Frage hatte zur Lage der Nation oder der einfach immer schon mal ein wenig neben Angie sitzen wollte, möchte natürlich gerne vorbeikommen. Und was würdest du in so einer Situation machen, irgendwie, wenn du jetzt Thomas wärst? Ich glaube, einen neuen Tisch kaufen. Einen größeren Tisch kaufen.
Ostdeutsch lernen.
Ostdeutsch lernen. Also ich glaube, ich würde eine Woche vorher schon anfangen, nervös zu sein und dann würde ich aufräumen. Wie verrückt. Also ist schon, wenn irgendwelche ganz normalen Leute bei mir zu Besuch hinkommen, ich räume immer mein Zimmer auf und da würde ich jetzt wahrscheinlich schon eine Woche vorher anfangen. Ich würde irgendwie alle Sachen, die ich nicht mehr brauche, irgendwie in den Keller bringen. Ich würde den Boden staubsaugen. Ich würde Alex bitten, die Fenster zu putzen oder würde das möglicherweise sogar selber machen. Ich würde gucken, dass ich irgendeine entspannte CD auflegen kann, also irgendwie schnell nochmal irgendwie zum Kaufhof fahren und da irgendwie eine kaufen. Ich würde versuchen, jemanden zu organisieren, der einen feisten Braten braten kann und würde mich bemühen, alles vorzubereiten darauf, dass diese Frau kommt und dass es ein richtig guter, gelungener Abend wird und dass ich nicht am Abend irgendwie da sitze und es ist mir total peinlich, sagen zu müssen, ja, tut mir leid, Frau Merkel, wir haben leider gerade kein Bier im Haus, wir trinken sowas nicht. Oder ja, tut uns leid, wir haben nichts zu essen hier, aber ich könnte mal eben Pizzataxi anrufen. Oder ja, ich räume mal eben diese ganzen leeren Sachen hier weg, damit sie sich auf die Couch setzen können. Aber das wäre mir total unangenehm. Und ich glaube also letzten Endes, wenn ich damals Martha gewesen wäre, ich hätte genau das Gleiche gemacht, wie Martha es gemacht hat. Und Martha kommt ja nie gut weg bei solchen Predigten. Die wird immer darüber geredet, dass sie alles falsch gemacht hat und dass sie so viel rumgerödelt hat und dass sie doch die Zeit mit Jesus besser hätte nutzen können, als die ganze Zeit in der Küche mit Tellern zu klappern. Aber ich glaube doch irgendwie, dass jeder von uns wahrscheinlich sich genauso verhalten würde, wenn Jesus bei dir zu Besuch kommen würde. Ich glaube, keiner von uns würde sagen, ja, Jesus, tritt ein in meine siffige Junggesellenbude, räum dir einfach irgendwie einen Stuhl frei und wenn du die alten Zeitschriften haben willst, dann kannst du die auch gerne behalten. Und ja, wie ist es, hast du was zu trinken mitgebracht? Ist doch eine Mitbringparty hier. Und ich setze mich jetzt einfach mal hier hin und höre dir zu. Also ganz ehrlich, das will keiner machen. Und trotzdem, wie kommt Martha immer total schlecht weg bei diesen ganzen Sachen. Und trotzdem ist es auch so, dass wenn man sich das vorstellt, ist es irgendwie skurril. Da kommt irgendwie der Sohn Gottes persönlich in Marthas Haus. Und er sitzt da und redet über die Sachen, die er erlebt hat. Und Martha ist die ganze Zeit in der Küche und verrichtet irgendwelche Dinge und läuft irgendwie manchmal durchs Bild, aber kümmert sich überhaupt nicht um Jesus. Und da kann ich schon verstehen, wie das, dass Jesus zu Maria dann sagte, wie dass sie das bessere Teil erwählt hat, dass sie einfach nur da gesessen hat und zu Jesu Füßen gewesen ist und zugehört hat, was Jesus gemacht hat. Und ich stelle mir das irgendwie eine ganz interessante Szene vor. Wahrscheinlich war das Haus voll. Ich gehe mal davon aus, also damals war man sehr gastfreundlich, noch gastfreundlicher als heute und man hat irgendwie gerne für das Haus voll gehabt, gerade wenn ein berühmter Gast zu Besuch war. Und so war wahrscheinlich das ganze Haus voll, irgendwie alle Leute, wir hören zu, was Jesus sagt und mittendrin sitzt Maria und hört auch zu und liest Jesus jedes Wort von den Lippen ab und ist total fasziniert von den Geschichten, die er zu erzählen hat, wie er über das Wasser gelaufen ist und wie er jede Menge Brot vermehrt hat und wie Tote auferstanden sind und wie 20.000 Leute in einem Gottesdienst waren. Also das muss man sich ja vorstellen, Maria war eine Frau, die hat wahrscheinlich niemals irgendwie das nächste Dorf gesehen, die wird immer irgendwie in ihrem kleinen Dorf da gewesen sein und jetzt kommt irgendwie Gott persönlich und kommt, bringt die ganze große weite Welt mit rein, mit irgendwie jede Menge interessanten Neuigkeiten. Das muss echt interessant gewesen sein. Und mitten irgendwie in diese Szene platzt dann irgendwann Martha rein und hat schon so einen Hals. Sie ist die ganze Zeit in der Küche gewesen, hat die ganze Zeit rumgerödelt und sich immer mehr wieder darüber geärgert, dass Maria nicht mitgekommen ist. Und jetzt steht Martha irgendwann vor Jesus und Maria stemmt die Arme in die Hüften und sagt, Meister, warum hilft Maria mir nicht? Peinliche Atmosphäre auf einmal. Total gespannte Atmosphäre. Jeder im Raum guckt auf die beiden. Alle sind begierig, sich kein Wort des Streites entgehen zu lassen. Die Leute haben sich nicht geändert seit damals. Die haben auch damals gerne Streitgeschichten mitgekriegt und Klatsch und Tratsch. Und alle sind jetzt total gespannt darauf, was Jesus sagen wird. Und Jesus stellt sich komischerweise, also wirklich komischerweise, irgendwie entgegen allem, was wir normalerweise machen würden, stellt Jesus sich auf die Seite von Maria und sagt, Martha, nett von dir, dass du so viele Sorgen um mich machst, nett von dir, dass du so um mich sorgst, aber das, was Maria sich da gewählt hat, ist doch das Bessere. In meiner Gegenwart zu sein, ist besser, als mir zu dienen. Er sagt das nicht wörtlich, aber das ist so die Pointe, die dabei rauskommt. Es ist besser, in Jesu Gegenwart zu sein, als Jesus zu dienen. Und ich glaube, wenn man das so rum sieht oder das mal so irgendwie auf einen Punkt bringt, dann ist das schon eine ganz schön provozierende Aussage. Dass es tatsächlich besser ist, in Gottes Gegenwart zu sein, Zeit mit Jesus zu verbringen, als sich um Jesus zu kümmern, als Reich Gottes zu bauen, als sogar als die Sachen wie zu tun, die Jesus uns aufgetragen hat zu tun, es scheint tatsächlich zumindest manchmal besser zu sein, einfach nur in Jesu Gegenwart zu sein, als irgendwas zu tun. Ich habe da vor einem Haufen Jahren mal eine Geschichte erlebt, an die ich immer wieder mal gedacht habe seitdem und die mir irgendwann letztes Wochenende noch mal ganz stark eingefallen ist, als ich über Maria und Martha nachgedacht habe. Und zwar war das, es muss bestimmt schon wie so 12 Jahre her sein oder 13 oder nee, vielleicht auch weniger, ich weiß nicht, ich kriege ja immer die Zahlen nicht so auf die Reihe. Aber irgendwie damals, als ich noch wenig gepredigt habe. Und ich hatte immer eine totale Sehnsucht danach, ich wollte predigen. Und nicht nur einmal im Monat, sondern gerne wie jeden Tag und überall und möglichst viele Gelegenheiten haben. Und das Problem war nur, keiner wollte mich haben. Das war echt traurig. Also ich meine, ich habe das nicht gesagt, damit du mich bemitleidest, aber es war auf jeden Fall echt eine traurige Sache. Und ich habe super viel irgendwie dafür gebetet und war irgendwie jeden Tag mit dem Auto unterwegs, habe jeden Tag eine Stunde irgendwie gebetet nach der Uhr. Und es war immer total, ging immer darum, irgendwie mit Jesus eins zu sein und Gott zu spüren. Aber es ging auch immer darum, Herr, bitte gib mir endlich einen Dienst. Ich kann nicht mehr so weiterleben. Und irgendwann, kurz vor meinem Geburtstag, fuhr ich wieder mit dem Auto nachts irgendwie rum und ich stand in Herdecke, das ist unsere Nachbarstadt, an einer roten Kreuzung und wartete darauf, dass grün wird. Und auf einmal war eine richtig starke Gegenwart Gottes in meinem Auto, so wie ich das selten erlebt habe. Und ich habe gehört, dass Gott sagt, hey Storch, ich würde dir gerne was zum Geburtstag schenken. Und das habe ich also in all meinen 36 Jahren nie wieder gehört, dass Gott sowas zu mir sagt. Und ich habe gesagt, so ja Gott, gerne, was denn? Und ich wusste auf einmal, das war nicht, dass da eine akustische Stimme war oder so, aber ich wusste auf einmal, dass es um Dienst geht und dass es um die Möglichkeit gehen würde, überall in Deutschland zu predigen. Und erst habe ich mich total gefreut und dachte, wow, das ist gut. Endlich irgendwie das, was ich immer wollte. Und dann kam irgendwie so der zweite Gedanke und ich habe mich irgendwie so gesehen, wie ich da im Auto sitze und einfach Zeit mit Jesus verbringe. Und ich habe so gedacht, Mensch Jesus, aber was ist mit unseren Zeiten dann? Habe ich dann immer noch Zeit, irgendwie jeden Tag irgendwie eine Stunde rumzufahren? Habe ich dann immer noch Zeit, irgendwie so meine Freizeit wie mit dir zu verbringen, wenn ich fertig bin mit Arbeiten? Oder wie sieht das dann aus? Und irgendwie wusste ich, dass es sich ändern würde und dass so vollzeitlicher Dienst und überall rumreisen und so alles irgendwie ändern würde. Und das Ende vom Lied war, dass ich gesagt habe, hey Jesus, wenn das so ist, irgendwie dann lass uns lieber noch mal ein halbes Jahr warten oder ein ganzes Jahr, aber irgendwie ist es einfach zu wertvoll, Zeit mit dir zu verbringen. Und es ist mir wertvoller als der Dienst, auch wenn ich das mir so erwarte. Und das Coole war, dass es echt passiert ist, ne? Also ich hatte da noch ein halbes oder ein ganzes Jahr Ruhe. Ich weiß nicht genau, wie viel, also irgendwie noch mit wenig predigen und so. Und dann ging es erst irgendwie richtig los und es wurden immer mehr Einladungen und es war halt immer mehr Gelegenheiten dann zu predigen und auswärts und überall in Deutschland und so. Und dann ist der Traum erst in Erfüllung gegangen. Und ich denke in der letzten Zeit irgendwie total oft irgendwie daran, also nicht so sehr an diese eine Geschichte, sondern so an die ganze Zeit, wie das damals war. Und ich weiß nicht, warum ich da so viel dran denke, wie vielleicht, weil ich merke, wie dass es oft so ist, dass der Dienst oder das, was wir für Jesus tun, uns Zeit nehmen kann, einfach nur mit dem Herrn zusammen zu sein. Und ich glaube, dass wir manchmal die Prioritäten falsch setzen und dass uns sowieso alles wichtiger ist, als Zeit mit Jesus zu verbringen. Aber dass uns auch gerade so diese ganzen Dienstsachen und Gemeinde und irgendwie etwas für den Herrn tun, dass es uns wichtiger ist, als Zeit mit Jesus zu verbringen. Und das, was so Maria und Martha eigentlich so ganz deutlich aussagen, ist, es ist niemals wichtiger, etwas für Jesus zu tun, als in Jesus zu sein. Es ist niemals wichtiger, irgendwo zu dienen, als Zeit mit unserem Gott zu verbringen. Das Wichtigste es ist wirklich, dass die Beziehung zu Jesus intakt bleibt und dass wir Leute sind, die zu seinen Füßen sitzen können, die etwas von ihm empfangen können und die so eine Regel da drin haben, einfach Zeit mit dem Herrn zu verbringen und von ihm zu lernen, zu beten und diese ganzen Sachen zu machen. Wie man das macht, das kann ja super unterschiedlich sein. Ich habe früher immer gedacht, dass alle Leute wären wie ich und dass alle Leute einfach beten würden. Ich dann gemerkt, dass das nicht so ist, sondern dass es total viele Arten gibt, mit Gott Zeit zu verbringen. Und die einen Leute beten, die anderen sind total eifrige Bibelleser und kennen sich irgendwie im Wort aus wie nirgendwo anders. Der Nächste macht irgendetwas Kreatives und empfängt irgendwie jedes Mal, wenn er mit dem Herrn irgendwie zusammen ist, ein neues Lied, weil er irgendwie da Gott anbetet und dann was von Jesus empfängt. Jemand anders bastelt vielleicht eher und baut dann irgendwelche Sachen aus Papier irgendwie zusammen. Der Nächste geht vielleicht wie raus und verbringt in der Natur Zeit mit Gott. Noch jemand anders hört vielleicht Predigtkassetten oder sieht sich Gottesdienstvideos an oder fährt irgendwo in andere Gottesdienste und ist dadurch irgendwie total auferbaut. Die einen Leute spüren total viel vom Heiligen Geist und haben jedes Mal oder fast jedes Mal total intensive Zeit mit dem Herrn. Der Nächste spürt überhaupt nichts vom Heiligen Geist und ist trotzdem gesegnet. Die einen kriegen vielleicht irgendwelche Erkenntnisse in der Gegenwart Gottes und verstehen auf einmal Sachen, die sie nicht verstanden haben. Die Nächsten merken bloß was Emotionales und verstehen überhaupt nicht mehr. Und es ist eigentlich total egal, wie das ist. Also man kann es nicht festlegen. Man kann nicht sagen, wieso oder so muss man Zeit mit dem Herrn verbringen. Und das irgendwie muss man dabei erleben. Das ist unmöglich. Jeder wird da anders sein. Aber was, glaube ich, wichtig ist irgendwie als Regel, ist, dass die Zeit mit Jesus echt kostbare Zeit ist und dass wir uns nicht von allem anderen Sachen, von allem anderen Zeit klauen lassen, die wir mit Jesus zusammen sind. Und ich weiß, dass wir manchmal frustriert sind davon. Und dass wir sagen, ja, ich habe doch schon so viel Zeit mit Gott verbracht oder ich habe ihm schon so viele Gelegenheiten gegeben und habe stille Zeit gemacht und gebetet und alles Mögliche ausprobiert und sogar irgendwie diese komischen Tipps von Storch habe ich gecheckt und bin jeden Tag mit einer Stunde mit dem Auto weg gewesen, auch wenn ich mir das gar nicht mehr leisten kann, weil den heutigen Benzinpreisen habe ich trotzdem gemacht und bin dafür noch schnorren gegangen. Aber auch das hat nichts gebracht. Und ich habe neulich die Tage, also das letzte Woche oder vor zwei Wochen, habe ich eine total coole Geschichte bei Jocki auf dem Blog gelesen, die wollte ich euch mal erzählen. Ich weiß, kennt ihr Jocki, der ist aus München? Kennt ihr vielleicht vom Freakstalk, wie so ein großer Typ, der manchmal prophetische Eindrücke weitergibt und eigentlich ein total netter Mensch ist. Genau, der Klaus Bärbel-Zeichner aus dem Krankenboten. Der hat erzählt, er hat eine Beamtenfachhochschule gemacht, der hat da irgendwas in dieser Richtung gelernt. Und da, wo er war, war auch eine charismatische Gemeinde. Und das war irgendwie so eine richtig charismatische Gemeinde mit viel Sprachengesang und Leute, die im Geist gefallen sind und so. Und er ist immer wieder hingegangen und hat sich gesagt, ich möchte auch einmal umfallen, wenn Leute für mich beten. Und er ist da hingegangen, bei jeder Veranstaltung, ist jedes Mal nach vorne gegangen, hat sich jedes Mal die Hände aufgelegt und immer sind alle Leute umgefallen, nur er nicht. Und so ging das, ich weiß nicht, wie lange so eine Beamtenfachhochschule ist, also ich glaube, es ging schon irgendwie eine ganze Weile so. Also immer wieder da hingegangen, nichts passiert, nichts gemerkt, nicht umgefallen, irgendwie gar nichts. Total frustrierend eigentlich. Und dann ist er irgendwann nach Hause gefahren wieder, also die Schule war vorbei und er fährt nach Hause und merkt auf einmal, dass sich in ihm etwas total verändert hat. Und dass sein Sprachengebet, schreibt er, anders geworden ist, viel zusammenhängender, dass er mehr Freude gehabt hat, dass er Jesus mehr im Alltag gespürt hat und dass sich irgendetwas in ihm verändert hat. Und ich fand das eine schöne Geschichte, weil das zeigt, wie das Gott irgendwie manchmal etwas macht, was wir gar nicht merken. Und dass es echt passieren kann, dass wir Zeit mit ihm verbringen und dass wir uns ihm aussetzen und es passiert und passiert nichts und wir sind vielleicht sogar enttäuscht darüber und manchmal ein bisschen frustig. Und trotzdem, irgendwie macht der Herr irgendetwas, ohne dass wir es merken. Also es hat Sinn, Zeit mit Jesus zu verbringen, egal ob du etwas spürst in diesem Moment oder ob du nichts spürst. Es ist allemal besser, eine positive geistliche Disziplin aufrechtzuerhalten, ohne dass du irgendwie sofort einen Erfolg merkst, als es einfach sein zu lassen. Ich glaube, dass es eigentlich unmöglich ist, zu beten und Bibel zu lesen oder sonst irgendwas mit dem Herrn zu machen, ohne dass irgendwas von Jesus kommt. Also das kann eigentlich gar nicht sein. Ob wir es merken oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich bin sicher, dass Gott immer etwas macht. Es gibt im Alten Testament eine schöne Geschichte, das ist im 2. Könige 5, muss das sein. Das ist auch das Letzte, was ich erzählen will. 2. Könige 5 ist die Geschichte von Naaman, dem syrischen Feldherrn. Ein Typ, der alles hatte, der super erfolgreich war, aber der eine Sache zu viel hatte, nämlich Lepra. Wenigstens einer hat's verstanden. Und er hatte nur noch eine Chance, ne? Also ich meine, Lepra war echt Todesurteil, irgendwie gesellschaftliche Ausgrenzung, irgendwie sowieso, und es war auch überhaupt nichts zu überleben. Und die einzige Chance, die er hatte, war, dass Gott sich seiner erbarmt. Und so fährt er nach Israel, wo ein Prophet war, und das war so die Karte, auf die er alles gesetzt hat. Und er kommt da an, und der Mann Gottes kommt noch nicht mal aus seiner Hütte raus und lässt bloß durch seinen Diener ausrichten, ja, Naaman, geh in den Jordan, tauch dich 7-mal unter, und alles ist okay. Naaman ist total sauer, völlig beleidigt, wie denkt, dass es total unter seiner Würde ist, dass er mit seiner ganzen Gesandtschaft da ankommt und der Mann Gottes kommt noch nicht mal irgendwie aus seiner Hütte raus, sondern schickt irgendwie seinen Stift raus, um das auszurichten und dann auch noch irgendwie eine totale Unverschämtheit eigentlich. Er soll sich irgendwie 7-mal im Jordan untertauchen, der also da an dieser Stelle wohl wirklich nicht mehr war als so ein schlammiges, fieses Rinnsal, also überhaupt nicht mehr so ein cooler Fluss wie der Rhein oder so, sondern echt nur so ein kleiner Dröppelbach. Und er ist total sauer und sagt, Mann, das mache ich nicht. Irgendwie bei uns in Syrien gibt es so viele gute Flüsse und ich soll mich hier in dieses Matschwasser reinlegen, diesen Entengrützteich, auf keinen Fall. Er wäre fast wieder nach Hause gegangen, aber einer seiner Diener sagt, ach komm, Naaman, mach es doch einfach. Jetzt sind wir schon so weit gezogen und jetzt können wir doch nicht unverrichteter Dinge abziehen wieder. Probier es doch wenigstens einmal aus und wir drehen uns auch alle um und sagen das keinem. Und wenn es nicht geklappt hat, dann reden wir überhaupt nicht mehr darüber, dann schlagen wir ein Ei drüber. Aber mach es doch einfach, probier es einfach mal aus. Ja, Naaman lässt sich überreden davon und er probiert es einfach mal aus. Und es ist auch wieder so eine Szene, also wenn man sich das so vor seinem inneren Auge vorstellt, ist das so abgefahren. Dieser total schlammige Fluss. Naaman, einer der größten Männer seiner Zeit, zieht sich aus. Geht rein. In dieses totale Schlickwasser. Ist mal so. Er geht immer tiefer, steht irgendwann bis hier drin. Alle seine Knechte stehen um ihn rum und sind eisern um ihre Fassung bemüht. Ich glaube, immer wieder wird einer gelinst haben. Ich stelle mir das so vor wie bei im Leben des Brian, weißt du, da, was ist falsch an meinem Freund? Das kann ich jetzt nicht sagen, das kommt auch auf die Kassette drauf. Aber alle stehen um ihn rum und keiner versucht zu lachen und Naaman geht jetzt irgendwie rein und wieder besseres Wissen und wieder allem irgendwie was sein Herz ihm sagt, taucht er sich einmal im Jordan unter. Er kommt wieder raus, guckt an sich runter, nichts, Lepra. Er taucht nochmal unter, kommt zum zweiten Mal raus, guckt an sich runter, Lepra. Er taucht zum dritten Mal unter, kommt wieder raus, hat es sofort gewusst, immer noch da. Beim vierten Mal denkt er sich schon, so ein Scheiß, das bringt doch alles überhaupt nichts. Und wie kann ich auch gleich mit aufhören? Wäre doch sowieso klar, die wollen mich doch alle nur verarschen hier, die ganzen Leute. Das ist doch nur ein Witz, was der Typ da mit mir macht. Taucht nochmal unter, beim fünften Mal immer noch nichts, beim sechsten Mal das gleiche. Er wird immer saurer irgendwie und ist echt genervt irgendwie davon und denkt, wieso, was mache ich nicht nochmal? Irgendwie, das ist doch total peinlich hier. Was tue ich hier eigentlich? Und beim siebten Mal taucht er auf und es heißt mir, dass seine Haut war wie die eines Kindes. Und ich glaube, dass es uns allen so geht, also dass wir immer wieder wieder zu neigen, das zu verpassen, was Jesus in unserem Leben machen will, weil wir einfach zu früh aufhören. Und klar, man kann auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und kann irgendwie 50 Jahre lang Sachen machen, die total unsinnig sind und hält dran fest, weil man das für Treue hält. Aber es geht eben auch andersrum, nämlich dass man einfach Gottes Wunder verpasst und das, was Jesus in deinem Leben tun will, dass du es verpasst, weil du irgendwann beim fünften Mal untertauchen, denkst, es bringt nichts mehr und rausgehst und dich abtrocknest und nach Hause gehst. Und ich glaube, dass es vielen von uns so geht und dass es auch mir immer wieder so geht. Also ich habe auch Phasen irgendwie, wo ich nichts von Gott merke, wo ich es total blöde finde, Bibel zu lesen oder zu beten oder so und das überhaupt keinen Spaß macht. Und wo ich mir auch denke, was mache ich hier eigentlich? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn, was ich hier tue? Oder ist das einfach nur eine total langweilige Art, seine Zeit zu verbringen?
Ich habe eine Frage. Wenn Jesus nochmal wiederkommen würde, welchen Namen hätte er dann?
Ich beende eben meinen Satz vorher. Nee, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal, also nee, Quatsch. Also was ich meinte irgendwie, also es kommen halt immer wieder auch andere Zeiten und du wirst irgendwann merken, wie das es sich lohnt, irgendwie da durchgegangen zu sein, wenn der Segen kommt. Fertig. Ja, Jesus. Nee, also ist jetzt kein Witz. Also klar, irgendwie, also Bibel sagt ja, dass Jesus wiederkommen wird in den Wolken und dann wird er immer noch Jesus heißen. Aber es wird ja... Also es wird dann nicht so sein, wie dass man ihn erkennen müsste, sondern wie die Bibel sagt, dass es eine total krasse Sache ist und dass man es überall auf der Welt gleichzeitig merken wird und dass jede Menge Sachen dem vorangehen wird, dass es also jeder irgendwie auch gleichzeitig wahrnehmen wird und es ist klar, wer es ist. Und nee, den Namen hat er sich nicht selber gegeben, der kam von Gott. Ich muss nur mal nachgucken. Nee, klar, Gott, ne? Der Engel, klar, das hat der Engel gesagt. Aber der kam durch den Engel. Genau, Christus heißt der Gesalbte. Und das werden also Namen sein, die er bis in alle Ewigkeit hat. Genau, Amen. Halleluja. Ich würde gerne nochmal eben beten. Jesus, ich bitte dich, erstmal ich danke dir. Jesus, ich danke dir, dass wir Zeit mit dir verbringen können. Ich danke dir, dass du uns nicht in erster Linie deine Knechte nennst, obwohl wir sind, aber dass du uns in erster Linie deine Freunde nennst. Ich danke dir, dass das die wichtigste Offenbarung für dich, für uns ist, und dass wir Freunde Gottes sind, dass wir Kinder unseres Vaters sind und keine Dienstboten. Ich danke dir dafür, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir mit unserem himmlischen Vater Zeit verbringen können. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir mit dem Heiligen Geist haben können. Und danke, dass das echt so wertvolle, kostbare Sachen sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns lehrst, das wirklich wert zu schätzen. Gott, ich bitte dich, dass wir deine Gegenwart lieben lernen und dass wir einfach so eine Sehnsucht nach dir haben, eine Sehnsucht mit dir zusammen zu sein, dass wir gar nicht auf die Idee kämen, disziplinlos zu sein und nicht Zeit mit dir zu verbringen. Und Jesus, ich weiß nicht, wie Gemeinde aussehen würde, wenn wir alle irgendwie diese Sehnsucht hätten und alle irgendwie mehr Zeit mit dir verbringen würden, als rumzurödeln und Sachen zu machen, die letzten Endes sowieso keinen Ewigkeitswert haben. Aber ich stelle es mir total gut vor. Herr, so bitte ich dich, dass du uns da reinbringst, dass wir ein Volk deiner Gegenwart werden. Dass wir Leute sind, die so viel Zeit mit dir verbringen, wie das gut ist und wie das nötig ist für uns. Gott, und dass Zeit mit dir zu verbringen die höchste Priorität in unserem Leben hat. Jetzt bitte ich das auch für mich selber. Ich bitte dich, dass die Zeit mit dir nicht unten in der Nahrungskette ist, sondern ganz oben. Und ich bitte dich für uns alle, für die Bereitschaft, alles andere lieber ausfallen zu lassen, als Zeit mit dir zu verbringen. Gott, mir ist das so wichtig. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, dass es den Stellenwert bekommt, den es haben sollte. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.